Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky
und Carsten. In diesem Podcast reden wir mit interessanten Menschen zu verschiedenen Themen rund um die Vielfalt und Faszination der Jagd.
Horrido und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jagd und Hund. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo auch von mir.
Wir starten heute mit einer ganz besonderen Kombination und tauchen in die faszinierende Welt des Büchsenmacherhandwerks und der Bogenjagd ein. Wir sprechen mit einem erfahrenen Büchsenmacher und einem passionierten Bogenjagdschützen. Christian Weiken lebt in Warstein im Kreis Soest und ist seit frühester Kindheit mit der Jagd verbunden. Seit 1996 ist er im Besitz seines grünen Abiturs und er ist nicht nur leidenschaftlicher Jäger und Hundeführer. 2018 entdeckte er die Faszination zur Bogenjagd und ist seitdem Feuer und Flamme und im Deutschen Bogenjagdverband e.V. ausgesprochen aktiv. Wer schon einmal auf der Jagd und Hund am Stand des DBJV war, der kennt ihn ganz sicher. Eine absolute Frohnatur. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
Hallo Vicky, vielen Dank.
Unser zweiter Gesprächspartner ist Sebastian Kowalczyk. 2008 begann er seine Ausbildung zum Büchsenmacher und legte 2014 die Meisterprüfung ab. Seit 2007 besitzt er seinen Jagdschein und unterrichtet mittlerweile selber theoretische Waffenkunde im Landesjagdverband Hamburg. Als Meister seines Fachs ist er nun bereits im dritten Jahr Inhaber von Tramm und Hinners, ein seit 1936 in Hamburg ansässiges Traditionsgeschäft. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Vicky, hallo Carsten, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Schön, dass ihr dabei seid und euch unseren Fragen stellt. Und wir beginnen natürlich sofort mit der allseits beliebten Frage. Christian, wie bist du eigentlich zur Jagd gekommen?
Ich bin gar nicht zur Jagd gekommen. Das war irgendwie genetisch veranlagt. Mein Großvater, der irgendwie 1800 und ich glaube 89 ist er geboren, den hatte ich noch 9 Jahre. Ja, Jagd ist nichts Besonderes, wo ich zu gekommen bin, sondern Jagd ist bei mir Alltagsbestandteil. Ich bin halt mit groß geworden, reingewachsen und ja, die Passion und die Leidenschaft habe ich wahrscheinlich im Blut von der Familie.
Also auch mit der Muttermilch aufgesogen sozusagen.
So ungefähr, genau.
Sebastian, wie sieht's bei dir aus?
Ja, das mit der genetischen Veranlagung passt bei mir auch. Ich bin in Polen aufgewachsen, mein leiblicher Vater war Berufsjäger. Das heißt, ich bin wirklich von klein auf gleich mit der Jagd in Berührung gekommen. Ja, dann haben sich meine Eltern getrennt, dann hat meine Mutter einen Büchsenmacher kennengelernt und so begann dann das Elend.
Oh Gott.
Dann machen wir doch mal gleich weiter. Wie seid ihr denn zu dem Beruf in deinem Fall und zu der Leidenschaft in Christians Fall gekommen? Sebastian.
Ja, wie bin ich zum Beruf gekommen? Ich habe gerade schon leicht angeschnitten, natürlich auch ein bisschen familiär bedingt, ohne Frage. Man muss aber dazu sagen, dass mein Vater, dem das Geschäft hier auch vorher gehörte, von dem ich das übernommen habe, er wollte eigentlich nie, dass ich das mache. Also er hat sich das sicherlich gewünscht, aber als ich damals gesagt habe, ich möchte Büchsenmacher werden, hat er gesagt, such dir was anderes. Mach irgendwas, was zukunftssicherer ist, wo du weniger Stress hast. Genau. Ja, und ich habe dann sehr darauf bestanden, dass ich das dann doch machen möchte. Und so ist es dann geworden.
Christian, wie sieht's denn bei dir aus? Wie bist du denn zu der Faszination Bogenjagd gekommen?
Also der Ursprung war eigentlich gar nicht mit der Jagd verbunden. Ich habe einfach mal einen geistigen Ausgleich gesucht und bin eigentlich dazu gekommen, dass die tote Katze auf einem Bein, sprich Yoga, nicht so richtig was für mich ist und wollte dann mit dem Bogen schießen, ja auch ein bisschen was so für die innere Ruhe und Fokussierung und so weiter tun. Da bin ich relativ schnell darauf gekommen oder habe dann erst tatsächlich auch mitbekommen, wie intensiv weltweit auch mit dem Bogen gejagt wurde. Das hat mich fasziniert. Ja, und dann hat es mich voll erwischt.
Große
Verständlich.
Liebe. Große Liebe, große Leidenschaft. Oh, schön.
Ja, in der Tat.
Das ist schön. Und dann kannst du doch sicherlich auch unsere dritte Einstiegsfrage wunderbar beantworten. Denn wir würden gerne wissen, kannst du uns eine besonders denkwürdige Erfahrung aus deiner Leidenschaft teilen?
Also denkwürdig ist ein schwieriges Wort für mich. Das, was ich festgestellt habe, ist, dass man nie auslernt. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich in meinem jungen Alter von jetzt fast 53 so ziemlich jede jagdliche Situation und Emotion schon durchlebt habe. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, mit der Bogenjagd hat sich das nochmal ja auf ein anderes Level bei mir rein emotional gebracht. Ich müsste, glaube ich, den Brecht mal zitieren. Das ist so ein Leitsatz, da habe ich mich nach ausgerichtet. Und der lautet, lass dir nichts einreden, sieh selber nach. Was du nicht selber weißt, weißt du nicht. Prüfe die Rechnung, du musst sie bezahlen. Und das war für mich eigentlich ein, ja, so ein Leitsatz, den ich immer befolgt habe und habe mich da so intensiv in diese Sache mit reingekniet und habe tatsächlich viele Dinge ja neu erlebt für mich, wo ich sage, Mensch, eigentlich ist das wirklich jetzt eine neue Erfahrung und das regt mich immer wieder an, über Situationen nachzudenken und voranzuschreiten.
Okay. Das ist aber sehr tiefgründig, ja gerade.
Hey, voll ethisch hier, oh Gott. Das ist,
Sebastian, kannst du uns denn eine besondere Erfahrung aus deinem Berufsalltag teilen?
Eigentlich ist jeder Alltag bei uns denkwürdig. Wir erleben wirklich immer sehr spannende Sachen in so einem Waffengeschäft. Manchmal ist es auch sehr witzig, aber eine besonders denkwürdige Erfahrung, beispielsweise von vor 2 Wochen, da habe ich einen größeren Waffennachlass aufgekauft von einem älteren Herrn. Und ja, als ich denn da war und dann die ganzen Waffen begutachtet habe und dem Herrn dann auch gesagt habe, dass wir uns einig werden und ich den ganzen Kram mitnehme, stand er dann wirklich vor mir. Der gute Herr war Baujahr 41 und dann kullerte ihm ein Tränchen die Wange runter, wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist jetzt nicht nur irgendwas, irgendeine Waffe für ihn, sondern das war wirklich das, was er sich ein Leben lang aufgebaut hat. Und das hat mir dann auch wirklich zu denken gegeben, weil das für viele nicht nur irgendwie ein Handwerkszeug oder ein Werkzeug ist, sondern wirklich ein großer Teil des Lebens ist.
Nicht nur materieller Wert, persönlicher Wert auf jeden Fall, ne?
Absolut, absolut. Naja, dann würdest du mal sagen, gehen wir mal ein bisschen mehr ins Detail. Welche Ausbildung musstest du denn machen, Sebastian, um überhaupt Büchsenmacher zu werden?
Ich habe ganz klassisch die Büchsenmacher-Ausbildung gemacht. Das war eine 3,5-jährige Ausbildung in einem Ausbildungsbetrieb. Das war auch ein Waffengeschäft am Niederrhein, wo im Prinzip eine angeschlossene Werkstatt war. Und da habe ich tatsächlich auch sehr viel gelernt und auch gerade im Hinblick auf die Vorbereitung für das, was ich jetzt mache. Ich stehe ja jetzt nicht nur in der Werkstatt und bastel an Waffen rum, sondern gehört natürlich noch zu dem Ganzen viel, viel mehr. Und ja, die Ausbildung hat 3,5 Jahre gedauert. Es war eine spannende Zeit, weil man kam natürlich dann von zu Hause weg. Ich wollte auf keinen Fall, und mein Vater wollte es auch nicht, dass ich die Ausbildung bei ihm mache.
Aus Gründen.
Genau. Und es gibt tatsächlich in Deutschland nur 2 Büchsenmacherschulen. Eine in Ehingen an der Donau und eine in Suhl. So, ich habe die in Ehingen an der Donau, das ist ein bisschen südlich von Ulm besucht. Und das ist von Hamburg aus jetzt nicht gerade um die Ecke. Ja, deswegen war das doch spannende Zeit, weil man innerhalb der 3,5 Jahre doch sehr viel rumgekommen ist. Im Anschluss habe ich dann 2013 angefangen, die Meisterschule zu besuchen, habe die Meisterschule besucht und 2014 erfolgreich abgeschlossen. Und das ist so das, also man muss Meister dieses Handwerks sein, um eben den Beruf oder so ein Waffengeschäft inklusive Waffenhandels- und Herstellungserlaubnis auszuüben.
Sehr gut, sehr gut. Wie sieht das denn bei dir aus, Christian? Was muss, sollte oder kann man denn für eine Ausbildung machen, wenn man Bogenjäger werden möchte?
Also die jagdliche Grundausbildung ist selbstverständlich der Jagdschein.
Klar.
Das ist die Voraussetzung, um sich mit der Bogenjagd auseinanderzusetzen und das auch tatsächlich zu lernen, zu erlernen und auch die Erfahrung zu bekommen, kann ich immer nur zu raten, sich zertifizieren zu lassen. Ihr wisst, ich bin ja im DBJV. Wir sind da ganz stark in der Ausbildung unterwegs und zwar nach dem International Bowhunter Education Program. Das ist ein Ausbildungsprogramm, ein Standard, der international anerkannt ist. Das läuft eigentlich nach einem relativ identischen Schema in allen Ländern ab. Für unsere europäischen Wildarten geben wir da noch mal ein bisschen mehr zu und gehen auf die wesentlichen Sachen nochmal ein. Und wir wollen mit der Ausbildung eigentlich da auch garantieren, und das habe ich so erfahren, dass man halt nicht losgeht einfach mit dem Bogen. Da ist ein Pfeil und mit einer Jagdspitze vorne dran und man hämmert einfach irgendwo auf Wild rum. Das ist nicht das, was ich unter Weitgerechtigkeit verstehe, und das sollte auch niemand so verstehen, sondern man muss eine fundierte Ausbildung haben. Und das habe ich über den DBJV gemacht. Und ja, stetige Fortbildung ist natürlich, und Training ist wirklich elementar. Man lernt da nie aus.
Machst du diese Fortbildung hauptsächlich in Deutschland oder machst du die durchaus auch im Ausland?
Also ich bin jetzt selbst Instructor geworden. Ich habe den Bogenjagdschein, habe ich bei einem Kurs über den DBJV damals bei einem Instructor in Thüringen oben gemacht. Und war selbst zur Instructor-Ausbildung nach einigen Jahren, auch nachdem ich dann Jagderfahrung hatte, das ist auch wichtig, habe ich dann in Belgien von einem Master-Instructor von der IBF, der anders. Der kommt dann aus Schweden durch die ganze europäische Welt gereist und legitimiert aus den USA die Instruktorenausbildung, prüft uns auf Herz und Nieren, ob wir das verinnerlicht haben und an die Jäger oder an die zukünftigen Bogenjäger so weitergeben können. Die Zertifizierung habe ich dann erfolgreich bestanden und wir machen permanent eigentlich Fortbildung durch Austausch. Jetzt gerade haben wir unsere Jahreshauptversammlung hinter uns und da ist unsere Ausbildungsleiterin immer sehr bedacht, uns auf den neuesten Stand zu bringen über Innovation, auch Lehrmethoden und, und. Ja, so sieht's aus.
Richtig spannend. Ja, apropos spannend. Du hast das vorhin so schön schon in der Eingangsfrage mit der denkwürdigen Erfahrung berichtet, aber was ist denn wirklich das Spannende für dich an der Bogenjagd?
Da wird's jetzt emotional.
Das ist völlig okay. Jagd ist und, Leidenschaft.
Ja, das ist eigentlich auch genau das, was es bei mir ausmacht. Ich habe ja gesagt, ich bin jetzt 53 Jahre jung, bin mit und ohne Jagdschein schon immer draußen in der Natur gewesen und habe auch die Jagd immer miterlebt und hatte natürlich auch Lehrprinzen von Vater, Großvater, vielleicht so in ganz jungen Jahren, aber auch sehr visierte und ja tolle Jäger an meiner Seite, die mich in das grüne Weitwerk eingeführt haben. Was mich so fasziniert, ist, dass ich wirklich alle Register ziehen muss, die ich in meiner Laufbahn gelernt und erfahren habe. Ich habe mich letztens mit dem Anders nochmal unterhalten, also mit dem IBF-Präsidenten der Europäischen Bogenjagdvereinigung, wo wir alle verbunden sind mit. Und wir haben genau versucht, dieses Mal zu beschreiben, was das ist. Und wir sind wahrscheinlich wegen dem Wetter aufs Grillen gekommen und haben gesagt, die Bogenjagd ist irgendwie Slow Cooking. Ich habe noch nie die Jagd weder mit der Büchse noch mit dem Bogen damit in Zusammenhang gebracht, dass der Abschuss das Jagdziel ist. Die Jagd ist immer Leidenschaft, das Erlebnis. Und wenn ich mit dem Bogen losgehe, ist das für mich ein total intensives Erlebnis. Wir müssen einmal nah ran. Wenn ich mit der Büchse, und ich bin leidenschaftlicher Jäger mit der Büchse, da mache ich mir nicht so die Gedanken. Dann nehme ich mein Equipment, was ich da habe, setze mich ins Auto, fahre in die Jagdhütte, mache da vielleicht noch eben Ofen an, dann gehe ich auf den Ansitz oder auf die Pirsch. Und wenn ich auf einer Wildwiese sitze oder ich pirsche irgendwo und ein Stück Reh wild tritt auf 150, 200 Meter aus, ist es in den meisten Fällen völlig irrelevant, ob ich da jetzt auf den Wind achte oder auf Geräusche achte. Die Technik, da kann Sebastian Lied von singen, ist heute so top, dass es keine große Kunst mehr ist, da auch weitgerecht auf weite Distanzen zu schießen. Und ich mag es halt, dass ich auf bis zu maximal 25 Meter ran muss. Und ich sag's auch mal so, wenn ich meinen Abschuss im Revier mit dem Bogen erfüllen müsste, ja, ich gehe oft schmachtig nach Hause, aber das Erlebnis ist total intensiv.
Ja, ja.
Und selbst wenn ich das Stück, was ich gerne bejagen möchte, 3, 4, 5, 6 oder 10 Mal im Anblick hatte, muss noch nicht bedeuten, dass ich es hier mit der Büchse sofort mit nach Hause bringen kann, sondern dann ist mal hier ein Stöckchen oder der Wind küsselt und so. Bis ich's habe, vergeht Zeit. Und das ist intensive Zeit mit der Natur, mit dem Wild. Und ja, das habe ich jetzt mal so mit dem Begriff Slow Cooking, also so ein Brisket auf dem Smoker nach 10 Stunden ist schon geil, oder?
Absolut.
Slow Hunting sozusagen. Slow Hunting ist auch gut. Sebastian, du hast vorhin schon ganz oft gesagt, dein Papa wollte eigentlich gar nicht, dass du Büchsenmacher wirst. Aber was hat dich denn am Ende so fasziniert an dem Handwerk?
Vielleicht mal ganz anders angefangen, nochmal zurück zu den Fragen vorab. Als mein Vater dann zu mir sagte, ich soll doch lieber mich nochmal anders umschauen, dann habe ich überlegt, was mache ich denn? Und für mich war immer, ich war immer ein Bastler. Ich habe damals am Motorroller oder Motorrad geschraubt und dann habe ich gedacht, okay, gehst du in die Kfz-Werkstatt und dann fragst du da mal und dann, du machst eine Kfz-Ausbildung. Und alle Kfzler haben zu mir immer gesagt, komm, lass es. Das war gerade so auch der Umsprung zum Kfz-Mechatroniker. Und ja, alle waren sich einig. Alle haben sie gesagt, nein, mach was anderes. Das ist nicht zukunftsträchtig. Lass es. Das ist ein schwerer Job. Ich gedacht, okay, gut, ja. Ein Büchsenmacher war sowieso schon cool. Und in dem Alter, wie alt war ich da? 15. Man wollte ja doch irgendwie auch was anderes machen. Ja, dann habe ich mich daran festgebissen. Und was ist da so besonders dran? Ich fand das schon immer spannend, dass man einfach ein Stück Holz oder ein Stück Metall nehmen kann und daraus irgendwas so formen kann mit seinen eigenen Händen, dass das nachher zu einem voll funktionsfähigen Gerät wird. Und das ist halt eben das, was so extrem spannend macht. Und was mir damals gar nicht so klar war, aber was im Laufe der Zeit wirklich auch positiv aufgefallen ist, als ich die Ausbildung angefangen habe. Es ist ein extrem vielseitiger Job. Das ist jetzt nicht nur so, zumindest in meinem Fall, dass man nur an der Werkbank steht und nur den ganzen Tag irgendwelche Läufe schleift. Das war zwar in der Lehrzeit zwar immer oft der Fall als Lehrling, aber da bin ich auch dankbar für, dass ich das so erleben durfte. Genau. Aber es ist extrem abwechslungsreich. Man kann sehr viel mit Holz arbeiten, man kann sehr viel mit Metall arbeiten, man hat Kontakt mit Kunden, man ist auf dem Schießstand, schießt die Waffe ein. Das heißt, zumindest in meinem Fall oder so denke ich auch in den meisten Fällen, wenn man so eine Ausbildung in so einem Einzelhandelsgeschäft macht mit angeschlossener Büchsenmacherei, kommt man sehr viel herum. Und das war sehr abwechslungsreich. Ja, das fasziniert dann.
Das fasziniert dann.
Sehr schön.
Also ich habe so deinen Vater im Ohr, Kind lernen, was vernünftig ist.
Ja,
so
genau. Lass das einfach.
Er hat wirklich zu mir gesagt, ja, ich sag, was meinst du denn, was soll ich denn machen? Da kann ich mich noch genau daran erinnern. Ja, mach so Heizungsbauer oder so, das ist zukunftsträchtig, das braucht jeder, Heizung braucht jeder immer. Ich sag, nee, langweilig.
Das ist ja fast dasselbe wie das, was ist du
auch
jetzt
Metall.
Machst.
Also genau.
Ich glaube, also das hört sich jetzt so böse an, dass er das nicht wollte, dass ich das mache. Ich kann es mittlerweile nachvollziehen, warum das so ist, weil der Großteil meiner Arbeit besteht jetzt darin, irgendwie Papiere zu wälzen und irgendwelche Meldungen abgeben und mich darum zu kümmern. Dann kann ich auch verstehen, dass er hat es natürlich sehr lange gemacht, dass er da zu dem Zeitpunkt vielleicht davon schon müde oder frustriert war und er mir das nicht antun wollte. Der meinte es ja nur gut, aber ich glaube, heute ist er auch stolz darauf, dass ich das dann doch gemacht habe. Und ja, ich glaube, mir liegt das auch ganz gut.
Es ist doch eine großartige Sache, wenn man Leidenschaft oder die private Leidenschaft im Beruf auch noch umsetzen kann. Und das hört man eindeutig an deiner Stimme.
Ja. Sagt mal aus eurer beider Sicht, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was sagt ihr denn dazu, sollte die Bogenjagd in Deutschland denn generell freigegeben werden? Oder ist die Büchse dann einfach doch die sichere Variante?
Oh, bei dem Thema würde ich gerne dem Büchsmacher den Vorrang lassen, aber ich kann mich gerne.
Gerne.
Wie ihr wollt. Sebastian, gerne.
Ich kann gerne anfangen, kein Problem. Ja. Ich habe tatsächlich die Bogenjagd noch nie selbst erlebt und ich bilde mir ungern immer ein Urteil über etwas, was ich selbst so nicht erlebt habe, was ich selbst nicht kenne. Ich kann mir sehr gut vorstellen und man sieht es auch aus anderen Ländern, dass es ja funktioniert. Und natürlich haben wir in Deutschland auch die Gesetze, die besagen, man darf alles Schalenwild erst dann schießen, wenn man Mindestgeschossdurchmesser von 6,5 Millimeter hat und 2000 Joule Auftreffenergie auf 100 Meter. Das kriegt man mit dem Bogen natürlich nie hin.
Schwierig.
Aber es funktioniert ja. Da wäre jetzt meine Frage an Christian, da gibt es sicherlich auch sowas wie unterschiedliche Spitzen, unterschiedliche vielleicht Spitzengewichte wie bei den Geschossen, die dafür dann halt eben sorgen, dass das Stück Wild dann auch trotzdem sicher und leidlos zur Strecke gebracht wird.
Hm. Also, dass ich dir den Vorrang gelassen habe, war genau der richtige Weg. Bin total begeistert von deiner Einstellung. Du hast es noch nie gemacht, aber du kannst dir was vorstellen. Ich glaube, das geht dem Großteil der Jägerschaft so. Die Bogenjagd ist, glaube ich, auch noch mit sehr viel Vorurteilen behaftet. Will jetzt Brecht nicht nochmal zitieren, aber schau selber nach. Mach eine Erfahrung. Die Jäger müssen die Bogenjagd nicht für sich entdecken. Aber sie sollen sich zumindest damit auseinandersetzen und nicht auf Wilderei oder sonstigen Vorurteilen sich darauf irgendwie verlassen oder diese Meinung annehmen. Deswegen bin ich immer dafür, dass sich jeder damit beschäftigt. Keiner muss es für sich entdecken. Aber in der Tat, so wie du sagst, bist du eigentlich auf dem richtigen Weg. Es gibt sicherlich Unterschiede. Und wenn ich so am Lagerfeuer mit dem einen oder anderen mal spreche und wo es dann heißt, Mensch, was mit dem Bogenjagen? Ich sag, ja, ist das denn überhaupt tierschutzgerecht? Ist das weitgerecht? Das ist doch alles, was sie hier mit so einem Haselstöckchen da und mit dem Pfeil losflitzen. Dann versuche ich denen relativ plakativ erstmal zu erklären, dass die Tötungswirkung eigentlich identisch ist. Man guckt nämlich mal groß an, aber es knallt doch, da ist doch richtig Energie und. Ich sage, darum geht es bei uns nicht. Das Jagdmittel ist vorne die Jagdspitze und das Ding muss rasiermesserscharf sein. Und um das zu verdeutlichen, sage ich mal, hör mal hier, leg mal eben den linken und den rechten Daumen auf den Holzklotz. Ich habe hier ein Cuttermesser und ich habe ein Mottek, also einen kleinen Vorschlaghammer. Was möchtest du zuerst, Geschoss oder Broadhead, also Jagdspitze? Guckt er mich an und dann sage ich, okay, ich mache jetzt erstmal das Geschoss und dann haue ich dir mal mit dem Hammer so richtig auf den Daumen. Und die zweite Sache ist halt mit dem Cuttermesser. So.
Verlieren die dann alle ihre Daumen oder was machst du?
Nein, sie haben relativ alle, die meisten verstehen relativ schnell, was ich meine. Und da sind wir eigentlich schon wirklich in verschiedenen Hintergründen bei der Bogenjagd. Ein Jagdpfeil mit Broadhead, also mit Jagdspitze vorne, ist eigentlich das Mittel, was tötet. Es muss rasiermesserscharf sein und wir müssen den Tierkörper oder wir wollen auch den Tierkörper immer durchdringen. Das heißt, wir gehen in die Gefäße rein und schon haben wir einen glatten Schnitt. So, was passiert? Der Kollaps ist da genauso wie bei einem Büchsengeschoss. Das zerreißt zwar ein bisschen, aber die Tötungswirkung ist identisch. Und auch die Zeit ist identisch. Es gibt so eine finnische Studie, die ist relativ neu rausgekommen. Kann ich vielleicht mal kurz berichten. Es wurden die Fluchtstrecken von 130 Weißwedelhirschen untersucht oder nebeneinander gestellt bei identischen Voraussetzungen, Trefferlage etc. Und es wurden, wie gesagt, 130 Weißwedel je mit der Büchse beschossen und 130 mit einem Jagdpfeil. Und dann wurden die Fluchtdistanzen verglichen. Bei der Büchse kam raus 55,6 Meter im Schnitt, also im Durchschnitt. Bei dem Jagdpfeil 55,3. Ich muss sagen, hat mich selbst total erstaunt.
Das ist selber überrascht.
Ja, das ist wirklich so. Aber die Tötungswirkung ist absolut identisch. Auch das Verenden des Wildes, das ist halt der Bewusstseinsverlust durch Ausschweißen. Ich glaube, wir müssen hier nicht über Dinge diskutieren oder ich muss das auch nicht irgendwie großartig rechtfertigen, weil die Praxis zeigt es. Und es funktioniert tatsächlich.
Total spannend.
Das ist wirklich eine interessante Sache. Und das ist auch das, was mich immer tiefer hat eintauchen lassen. Und diese unterschiedlichen Sachen, Sebastian, genauso wie du die einzelnen Kaliber deinen Kunden für entsprechendes Wild empfiehlst, genauso bereite ich mich für jede Wildart entsprechend mit meinem Setup vor. Das heißt, ich habe schwere Pfeile, ich habe leichte Pfeile, ich habe schnelle Pfeile, ich habe langsame Pfeile und ich muss halt garantieren, dass ich diesen weitgerechten Schuss, was mit sehr, sehr viel Training auch zu tun hat, dass ich das erarbeiten kann und mich auf die jeweilige Situation einstellen kann.
Ich deute die Antwort jetzt mal so, ja, es soll freigegeben werden.
Also, da kriegst du jetzt eine persönliche Meinung.
Geil, Entschuldigung.
Ja, ihr habt ja total recht. Ihr merkt...
du bist Feuer und Flamme, es ist doch auch alles gut. Es ist doch auch alles
gut, Christian. Ich verfall immer noch in diese Rechtfertigung, was mir überwiegend...
Aber wir sind total bei dir. Es ist ja auch spannend, es ist ja auch mega spannend und vor allem ist es ja auch gut, dass wir dich dabei haben, dass man halt auch einfach mal so ein paar Vorurteile vielleicht auch ausräumt. Und das ist auch ein bisschen so die Frage, die mir also als nächstes so ein bisschen unter den Nägeln brennt. Sind diese Vorurteile, sind das die Herausforderungen, mit denen du dich regelmäßig auseinandersetzen musst? Oder sind das die größten Herausforderungen? Oder hast du noch irgendwelche anderen? Also gerade weil das ist ja das Thema, dass dann einer sagt, hier geht einer wie so ein Indianer mit Pfeil und Bogen durch die Steppe, aber...
Ja, Niki, das ist in der Tat so. Man muss sich viel rechtfertigen, weil einfach diese Unwissenheit da ist. Und Aufklärung, das ist schon immer das beste Gut, was man weitergeben kann. Und das muss fachlich und kompetent sein. Da muss man sich nichts vorlügen oder aus Eigeninteresse irgendwas vorschieben. Das ist völliger Quatsch. Man muss bei den Fakten, bei den sachlichen Argumenten bleiben. Und vielleicht, Carsten, noch abschließend ganz kurz zu deiner Frage. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich in der Blattzeit entweder an den Waffenschrank gehen könnte oder daneben an meinen Bogen packen könnte und mal im eigenen Revier legal und auch geregelt mit dem Bogen die Blattjagd zum Beispiel ausführen könnte. Das wäre toll, aber ich glaube... Wir sind zwar auf einem guten Weg durch Aufklärung, aber da fehlt wirklich noch einiges. Und wir haben aber in den letzten Jahren, wenn ich sage wir, das ist hauptsächlich dann die Arbeit des DBJV auch, wo ich ja auch relativ stark involviert bin. Also Aufklärung und das Thema erstmal bewusst machen, das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Und dann, glaube ich, wird es irgendwann ein Selbstläufer sein. Ich sage immer eine Sache, wir sind alle Jäger. Ja, mein Beispiel, was ich immer bringe, ist, stellt euch die Bild-Zeitung vor. Oh, das war jetzt Werbung. Stellt euch die Yellow Press vor auf der Titelseite. Auf dem Foto ist eindeutig grün gekleidet, ein jagdlich ambitionierter Mensch zu sehen. Unten drunter eine total scheiß Schlagzeile. Es ist irgendein Mist passiert. Es interessiert keinen, ob der den Falken auf dem Arm, das Frettchen in der Tasche, die Flinte auf dem Puckel, die Büchse in der Hand oder einen Bogen in der Hand hat. Wir sind alle Jäger. Hm. Und wir haben einfach eine Selbstverantwortung uns und auch der Jagd und dem Jagdansehen gegenüber, dass wir das fach- und sachgerecht betreiben und da keinen Mist machen. Und dazu zählt fundierte Ausbildung und das ist eine ganz wichtige Sache.
Apropos fundierte Ausbildung. Sebastian, du bist ja jetzt auch noch relativ jung. Welche
Was?
Ja. Ich darf das sagen. Was sind denn so deine größten Herausforderungen, denen du so begegnest? Also ist das schon das Thema Alter, dass die Leute dann schon ein bisschen stutzig sind? Oder ist das grundsätzlich der Büchsenmacher an sich? Du hast vorhin so schön gesagt, mit Holz und mit Metall zu arbeiten. Und man hat am Ende ein Produkt in der Hand, wo man auch wirklich viel Schweiß, Blut und Tränen vielleicht auch vergossen hat für. Aber was sind so deine Herausforderungen, denen du alltäglich so gegenüberstehst?
Und das Alter ist schon ein ziemlich gutes Stichwort.
Siehst du?
Ich stehe manchmal tatsächlich da und berate einen Kunden und versuche ihm vielleicht irgendwas zu erklären und versuche ihm auch zu erzählen, was an der Waffe kaputt sein könnte oder wie wir das reparieren. Und oft ist es so, dass jetzt, ohne jetzt eine Personenkreis einzugrenzen, jemand vor dir steht und sagt, ja, aber können Sie mal den Chef holen? Dann mache ich mir meistens den Spaß. Gehe einmal in die Werkstatt, komme aus dem Büro wieder heraus und sage, Sie wollten gerne den Chef sprechen, da bin ich jetzt.
Ja, ich stelle es mir aber auch so vor, ne? Das ist halt auch so, man muss halt so verurteilen, ne? Also ich darf ja aus dem Nickerchen plaudern, Sebastian ist ja der Büchsenmacher meines Vertrauens und hat meine Flinte wundervoll wieder zurechtgeschustert.
Geschustert.
Wie sagt man das? Zurecht gemacht, dass die wieder schießt wie Gift. Das hat alles super funktioniert.
Nein, aber die Herausforderung wirklich des Alltags ist zum einen, dass man wirklich ständig am Ohr oder mit dem Ohr am Geschehen bleiben muss, was die Gesetzesänderungen angeht. Denkt einfach mal zurück, wie viele Gesetzesänderungen hatten wir jetzt in den letzten 3 bis 5 Jahren alleine schon.
Ja, brutal.
Und ja, das hast du hier eine größere Anzahl von Waffen stehen, die vielleicht übermorgen verboten werden und du die nicht mehr verkaufen kannst. So, das ist eine Herausforderung. Und ich finde auch das ist aber ein allgemeines Problem, glaube ich, die Schnelllebigkeit. Die Menschen haben immer weniger Geduld. Das ist vielleicht auch auf den sozialen Medien geschuldet, weil wir sitzen vom Handy und swipen unsere Reels durch und gucken uns die zur Hälfte immer an. Und dann haben wir immer so einen kleinen Eindruck davon. Und das ist tatsächlich etwas, gerade als einer der wenigen Geschäfte hier in Hamburg, haben wir zum Glück, da bin ich auch froh drum, relativ viel zu tun. Aber ich erlebe immer wieder, dass die Leute bei uns etwas vorbeibringen und hoffen und denken, dass es morgen schon fertig ist. Und das ist tatsächlich auch ein Problem, ja.
Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem im Handwerk, würde ich sagen, oder? Also ich glaube, das betrifft nicht nur
mich.
Ich habe brav gewartet, bis ich es abholen durfte.
Ja, aber weil du gesagt hast, Änderungen und so weiter, gibt's denn Innovationen, die eurer Meinung nach die Zukunft deines Handwerks oder deiner Leidenschaft prägen werden, Sebastian?
Doch, das denke ich durchaus. In letzter Zeit erlebe ich, dass es ganz viel im Bereich 3D-Druck passiert. Wir haben immer mehr Schalldämpfer, die mittlerweile aus Titan 3D gedruckt sind. Wir haben Schäfte, die mit einem 3D-Drucker hergestellt werden. Da kann man natürlich oft Formen erreichen, die man so sonst zerspannt, also gefräst nicht hinbekommt. Oder manchmal auch Gewichte von Schäften, wenn das besonders leicht werden muss, die man sonst so aus einem Stück Holz, Kunststoff oder Metall nicht hinbekommt. Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt, was in den nächsten Jahren passiert, weil wie mit allen Maschinen, momentan kostet ein 3D-Drucker, wo du einen Schaft drucken kannst, sicherlich ein Vermögen. Aber das wird in 5 bis 10 Jahren vielleicht anders sein. Und wer weiß, ob denn nicht hier auch irgendwie so ein Ding steht, wo wir dann halt eben auch unseren Kunden die Wünsche erfüllen können.
Ja, gerade 3D-Druck ist ja auch gerade, dass man in meiner zweiten Leidenschaft Messer, die ja bei euch auch aufschlägt, auch gerade so ein Hype-Thema, ne? Also das geht ja da auch los. Christian, wie ist das bei dir? Was glaubst du? Innovationen im Bogenjagdbereich?
Also grundsätzlich sage ich, Stillstand ist ein Rückschritt. Die Materialien der Ausrüstung und auch die fortschreitenden Erkenntnisse sind, glaube ich, schon auf dem High-Level angekommen. Also wir sind nicht mehr beim Haselnussstecken mit dem Bindfaden. Die heutige Technik hat einen Riesensprung gemacht und mittlerweile gerade im Compound-Bereich, also für die Hörer, die es jetzt noch nicht mitkriegen, das sieht so aus wie das Fahrrad, ne, mit den Umlenkrollen. Da ist, glaube ich, nicht mehr viel an technischen Dingen zu optimieren. Das sind jetzt nur noch so Feinheiten. Es ist keine Raketentechnik, aber es ist, ich glaube, schon an einem Level, wo man sagt, viel weiter kann es eigentlich gar nicht mehr gehen. Nichtsdestotrotz kommen neue Materialien zum Einsatz. Was mich im Moment sehr stark beschäftigt, sind die Jagdspitzen. Da unterscheidet man zwischen den sogenannten Mechanicals oder Klappspitzen, die aufklappen, und den Fixed Blade Jagdspitzen. Da ist es eine Materialgeschichte auch. Also um diese Schärfe zu garantieren, um den sauberen Wundkanal zu gewährleisten und auch das Durchschlagen des Tierkörpers. Ich denke, da sind nach wie vor immer noch Reserven drin, wo man noch weiter dran arbeiten kann. Das ist schon auf einem wirklich High Level alles. Und glaube, dann sind so langsam irgendwelche Hypes, die dann dazukommen. Ich weiß nicht, vielleicht sind die Jagdspitzen irgendwann mal pink oder sowas, keine Ahnung. Aber an den technischen, ja, also die Technik ist, glaube ich, da schon sehr, sehr ausgereift. Aber sag niemals nie. Vor 30 Jahren hätte ich mir, glaube ich, auch nicht vorstellen können, dass ich mit dem Handy durch die Gegend laufe und so telefonieren kann, ohne dass eine Schnur dran ist. Das ist, es bleibt interessant und spannend, ne? Und ich möchte allerdings auch nicht so ein hochtechnisiertes Ding haben. Heutzutage gibt es schon für Bogenjagd diese Wärmebildvisiere und was weiß ich nicht alles. Also die verrücktesten Sachen. Und jetzt kann ich nur für meine persönliche Einstellung sprechen. Ich liebe halt das Natürliche, das ja Intensive und trotz modernster oder moderner Ausrüstung, aber auch noch das Back-to-the-Roots-Gefühl dabei, was halt dieses für mich intensive Jagderlebnis beschert. Alles, was der Weitgerechtigkeit dient, bin ich total dafür, gehe da auch wirklich ins Detail. Sebastian, wenn du in deine Werkstatt gehst, das, was du beruflich machst, das habe ich jetzt hobbymäßig für Pfeil und Bogen da. Also da
Bogenmeister.
Bin ich. Nein, um Gottes Willen. Nein, keine Titel, keine Ehrung, um Gottes Willen. Aber ich bin ein Nerd und ich will einfach auch alles verstehen und auch selbst machen können. Und das, ja, ist schon hochinteressant und spannend.
Ein Nerd, glaube ich dir sofort. Ungesehen.
Danke. Ich nehme es als Kompliment hin. Okay. Ich glaube, das war auch so gemeint.
Das war auch so gemeint. Christian, du weißt auch, wie ich bin.
Ja, aber absolut.
Mal abgesehen davon, du hast jetzt so viel gesagt, auch gerade Innovation und dieses ganze Wissen und so. Hast du denn auch eine Gleichgesinnte, also auch vom DBJV oder darüber hinaus, mit denen du zusammen zum Beispiel eine gemeinsame diese Leidenschaft halt teilst oder eine Community, mit der du dich regelmäßig austauschen kannst?
Ja, absolut. Das ist insbesondere hier bei uns in Deutschland, ist das eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich Gott sei Dank gefunden habe, dass ich tatsächlich Freunde, aber auch passionierte Bogenjäger gefunden habe. Einmal im DBJV natürlich. Ich mache mal einen kleinen Schwenker eben auf die Jagd- und Hundmesse. Ich bin wirklich davon ausgegangen. Wir haben ja auch noch einen Schießstand dabei und jeder kann da mal seine Erfahrung machen. Danke. Genau. Und so in der Nachbesprechung habe ich mich mal mit dem Olli ausgetauscht und wir haben beide, also Olli ist unser Vizepräsident, und dann haben wir da gesessen und haben gesagt, Mensch, ey, Olli, ist dir das auch so gegangen? Ich hätte jetzt gedacht, wir sind ja so knapp unter 600 Mitgliedern im DBJV und ich hätte jetzt gesagt, okay, es sind vielleicht so 2000, 3000 Menschen, die sich mit der Bogenjagd mal beschäftigt haben oder vielleicht sogar mal ausgeübt haben. Ja, Pustekuchen. Also da hätte ich jetzt nach der ersten Messe, das, was durch die Gespräche schon alleine gekommen ist, hätte ich jetzt gesagt, okay, da sind, also 20.000, 30.000 ist aber irre. Also man kriegt das so gar nicht mit. Was in den USA, ich meine, in den USA kommt auf jeden deutschen Büchsenjäger, kommen da 30 Bogenjäger. Ja. Also ja. Da kannst du nicht in irgendein Pub gehen, ohne dass irgendeiner da Jagderfahrung mit dem Bogen hat.
Das stimmt.
Und hier das Know-how und den Austausch zu bekommen, das funktioniert wirklich nur, wenn man ja sich irgendwie zusammenfindet. Das ist oft Social Media, das ist über Instagram, Facebook, guckt man mal, wer mit den Veranstaltungen sieht man mal was. Das ist auch wichtig für die Leute, die sich bei uns mal, ich mag ja schon fast sagen, infizieren lassen. wir haben immer diese Plattform und dieser Austausch, der ist total wichtig. Also ich glaube, es vergeht mittlerweile kein Tag, wo nicht mal eben ein Kumpel geschrieben hat, boah, ich habe jetzt hier gerade wieder was ausprobiert. Weil es ist tagtäglich ist die Bogenjagd mittlerweile irgendwie Bestandteil des Alltags. Und neben tollen Menschen, die man da kennenlernt und ja diesem Austausch, geht man dann natürlich auch gemeinsam mal auf irgendwelche Jagden oder plant irgendwas. Und das ist großartig.
Das ist schön, das ist total schön. Und Sebastian, du hast vorhin erzählt, es gibt ja nur 2 Büchsenmacherschulen in Deutschland, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Und wie wichtig ist so für dich dieser Austausch, gerade von Gleichgesinnten? Das heißt, ihr seid ja gar nicht so viele, oder doch?
Nein, wir sind tatsächlich nicht so viele.
Tauscht ihr euch auch untereinander aus oder ist das eher so Konkurrenzdenken?
Nein, doch durchaus. Nein. Wir tauschen uns schon aus und das ist, die Branche ist echt klein. Ich meine, das brauche ich dir nicht zu erzählen. Da kennt jeder jeden, jeder weiß, was man gestern gemacht hat.
Oh ja. Wir wissen alle, was wir am Wochenende gemacht haben.
Ja. Nein, aber da ist der Austausch extrem wichtig. Wir sind beispielsweise auch Mitglied im Club 30. Das ist so ein Händlerverbund von damals 30 Händlern, die sich damals in den 90er Jahren darauf spezialisiert haben, bestimmten Typ von Revolvern zu tunen, zu optimieren. Und dieser Club ist vergangenes Jahr 30 Jahre alt geworden und das wurde dann Generation für Generation weitergegeben. Das heißt, da ist schon mal ein Zusammenschluss. Über Social Media, über Instagram hat man natürlich auch sehr viel Kontakt, gerade auch mit der jüngeren Generation. Und ich finde, man muss ja auch nicht immer die anderen als Konkurrenz sehen, sondern, wie eine weise Frau das mal gesagt hat, wenn man die Energie bündeln kann, dann kommt man doch viel, viel weiter.
Doch, wer hat das denn gesagt? Das ist ja interessant.
Weiß ich gar nicht.
Ich muss ja eine weise Frau gewesen sein.
Aber das ist doch ein guter Ansatz mit anderen zusammen. Gibt es denn ein besonderes Ereignis oder Projekt, bei dem ihr zusammen mit anderen in eurem Bereich gearbeitet habt, von dem ihr berichten wollt? Sebastian, kannst gleich weitermachen.
Es ist tatsächlich mit dem besagten Club 30 haben wir letztes Jahr zum 30-jährigen Jubiläum eine sogenannte Roadshow gemacht. Das heißt, wir haben an 3 Standorten in Deutschland und Österreich, weil das mittlerweile nicht nur ein deutscher Club ist, sondern europaweit, haben wir Schießstände gemietet und den Kunden oder den potenziellen Kunden, den Sportschützen, den Jägern die Möglichkeit geboten, mit dieser Art von Waffen zu schießen. Einfach um auch Werbung für uns zu machen und auch irgendwo zum Jubiläum selbst ein bisschen Spaß zu haben. Sehr gut. Natürlich ist es auch so, dass man mit den Händlerkollegen oft zu irgendwelchen Veranstaltungen gemeinsam eingeladen wird, auf irgendwelche Reisen geht. Und das, finde ich, ist auch extrem wichtig, weil man da während der Zeit sich sehr viel austauschen kann.
Das stimmt wohl. Christian, bei dir?
Ja, also ich bin ja jetzt persönlich hier angesprochen, aber ich muss dann halt zwangsläufig und auch sehr gerne immer den DBJV wieder mit reinbringen. Ich habe dort 2 Bereiche, wo ich Fachbereichsleiter bin. Einmal ist es Messen und Events und natürlich auch noch den 2. Bereich internationale Kooperation. Und da ist es mir sehr wichtig, eigentlich ein tolles Startprojekt, und zwar mit der NAFA zusammen, mit dem Berufsjagdverband Namibia. Und da habe ich eine Kooperation mit dem Zuständigen, ihr werdet ihn auch aus sämtlichen Podcasts kennen, Bunsi, der gute Bunsi ist da Leiter für die Bogenjagd.
Ich weiß, hat er mir erzählt.
Okay. Und diese Kooperation basiert eigentlich darauf, dass wir für die Jagdanbieter in Namibia Bogenjäger hier vorbereiten wollen. Das heißt, dass sie mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen vertraut sind, dass sie keine Stockfehler machen bei der Ausbildung oder bei den ersten Erfahrungen. Wir versuchen hier, das Wissen so vorzubereiten, auch insbesondere durch unsere Ausbildung, durch die IBEP-Kurse, dass die Leute da hinten gut vorbereitet ankommen, die Jagd genießen können und natürlich, dass da nicht wie eben in der Yellow Press beschriebene Bild mal auf der Titelseite steht. Das ist uns wichtig. Ausbildung ist da absolute Priorität. Und wie sagt man so schön, es liegt meistens am Chauffeur und nicht am Auto. Und da versuchen wir halt, einen guten Chauffeur loszuschicken.
Ah, das ist ein guter Chauffeur. Wir wären auch gerne gute Chauffeure für viele Leute da draußen, die sich für die Jagd interessieren. Und dementsprechend würde ich sagen, Jungs, Christian, also du vor allem, du lädst uns jetzt mal bitte ein, dass wir mal zusammen, alle zusammen, die wir jetzt hier sitzen, zusammen
mit dir.
Siehst du, oder? Bin ich auch dabei. Du hast das jetzt so schön leidenschaftlich alles berichtet und so viel Input gegeben. Ich war ja schon bei euch auf der Jagd und Hund am Stand, aber trotzdem, es wäre doch auch mal was Nettes, wenn wir uns mal treffen können, oder Carsten?
Ja, absolut. Da bin ich ja sofort dabei.
Siehst du?
Herzlich gerne. So, also ja, wenn ihr euch da auch so fortbilden möchtet, dass ihr den Bogenjagdschein und die Prüfung bei mir vielleicht sogar ablegen möchtet, das könnt ihr gerne tun. Jetzt ist es ein bisschen kurzfristig. Ich habe am 17., 18. August habe ich nämlich hier bei mir in Warstein einen IBAP-Kurs. Da prüfen wir neue Bogenjäger und gehen auch auf die einzelnen Sachen ein. Aber das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Wenn ihr das so mal vorhabt, ihr könnt mich jederzeit besuchen. Freue ich mich super drüber. Machen wir richtig schön was. Aber wenn ihr einen Bogenjagdscheinkurs machen wollt, müsst ihr mindestens, ich sag mal, so ein halbes Jahr Vorbereitungszeit einplanen. Ihr solltet euch Equipment anschaffen, was auf euch eingestellt ist. Man kann es relativ low budget sogar machen mit Bögen, die man durchaus jagdlich auch verwenden kann, aber die eine breite Einstellmöglichkeit haben für Auszugslänge.
Also nicht Haselnuss und Binnfaden.
Nein, da, nee.
Keine Robin Hood.
Keine Robin Hood, nein.
Mann, ey.
Wobei so ein Robin Hood Hütchen, Vicky, ich glaube, das wird dir stehen.
Das steht, ja, ich sehe aber nur in Camouflage gut aus.
Vielleicht geht aus meinem Kopf.
Nein, herzlich Jungs, gerne, komm vorbei. Ihr seid jederzeit wirklich herzlich willkommen.
Ah, das ist schön. Das war auch gar nicht eingefordert, gerade was ich gerade gemacht habe.
Ja, das war schon ziemlich eindeutig.
Es war uns wie immer ein inneres Blumenpflücken, oder Carsten? Das war wahnsinnig spannend heute mit euch beiden. Und ich finde, also mal abgesehen davon, dass Bogenjagd ja sowieso super faszinierend ist für alle, die es noch nicht probiert haben auf der Jagd und auf der Messe, gibt es auf jeden Fall bestimmt nächstes Jahr auch wieder einen Stand vom DBJV, nehme ich an.
Selbstverständlich. Nicht nur da.
Nicht nur da. Und ich finde auch, Sebastian, gerade bei dir, du hast auch gesagt, ne, es ist nicht nur Metall und Holz, sondern auch gerade so die emotionale Schiene, die man als Büchsenmachermeister wahrscheinlich dann auch so bedient, weil es ist ja Jagd und es ist Leidenschaft. Und ich finde, das habt ihr heute sehr gut rausgebracht, oder? Was nehmen wir heute sonst noch mit, Carsten?
Ja, ich denke auch. Also es war bei euch beiden die Leidenschaft rauszuhören. Ja. Und das finde ich ja immer schön. Also ich fand's eine super Folge. Ich fand auch die beiden Themen mal im Podcast zu haben wirklich gut. Und ja, ich freue mich auf das, was da noch kommt.
Genau. Vielen, vielen Dank, Christian und Sebastian, dass ihr heute unsere Gäste wart.
Ich danke euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Und an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Natürlich hoffen wir, dass es euch auch so gefallen hat wie uns. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dabei bleibt. Bis dahin wünschen wir euch natürlich ein kräftiges Weidmannsheil.
Und allseits guten Anblick. Macht's gut.
Vicky, Carsten, hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank, nicht nur euch, sondern auch allen Zuhörern. Guten Anlauf. Weidmannsheil. Bis bald.
Tschüss und Weidmannsheil.